Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Große Koalition versucht, den Streit über die Zuwanderung beizulegen. Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Gabriel vereinbarten, einen Ausschuss aus Staatssekretären einzusetzen. Er soll prüfen, wie ein von der CSU befürchteter Missbrauch von Sozialleistungen verhindert werden kann. Anlass ist die volle Freizügigkeit für Rumänen und Bulgaren seit Jahresbeginn. Inzwischen meldete sich auch die Vertretung der Kommunen zu Wort. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund kritisierte den Vorstoß der CSU.
Berlin-Neukölln. Einer der Orte in Deutschland, an dem besonders viele Rumänen leben. Oft ist für sie und Zuwanderer aus Bulgarien der Start in Deutschland nicht einfach. Denn obwohl sie seit einigen Tagen die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit genießen, heißt das nicht, dass sie automatisch Ansprüche auf Sozialleistungen haben. Im vergangenen Jahr lebten knapp 370.000 Rumänen und Bulgaren in Deutschland. Nach Schätzungen wird für das Jahr 2014 zusätzlich dazu eine Zuwanderung aus diesen beiden Ländern von 100.000 bis 180.000 Menschen erwartet. Die Arbeitslosenquote der Rumänen und Bulgaren lag Mitte 2013 bei 7,4%, noch unter dem damaligen Wert für Deutschland insgesamt. Ein Recht auf Sozialleistungen haben diese Menschen, wenn sie noch nie in Deutschland gearbeitet haben, nicht.
Hier haben wir das Problem, dass für diesen Personenkreis nach dem deutschen Hartz-IV-Gesetz die Leistung ausgeschlossen ist, aber diese Regelung möglicherweise nicht mit EU-Recht vereinbar ist, weil nach dem EU-Recht alle diejenigen, die Arbeit suchen, unterstützt werden müssen. Arbeitssuche ist zu fördern.
Deshalb haben viele arbeitslose Zuwanderer vor Sozialgerichten geklagt und zum Teil auch Recht bekommen. Das Arbeitslosengeld wurde hier als Unterstützung bei der Jobsuche zuerkannt. Aber es gab auch gegenteilige Urteile. Nun liegt die Entscheidung für eine einheitliche Regelung beim Europäischen Gerichtshof. Doch selbst wenn alles so bleibt, wie es ist, warnt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vor übertriebener Sorge. Denn die Sozialleistungen für Bulgaren und Rumänen nach dem Sozialgesetzbuch II betrugen 2013 0,6% aller Sozialleistungen insgesamt. Für 2014 rechnen die Experten auch unter pessimistischen Annahmen nur mit einem Anteil von maximal 1,5%. Auch Migrationsforscher kritisieren, die aktuelle Diskussion laufe an der Wirklichkeit vorbei.
In der Hauptsache kommen zu uns in der Tat Qualifizierte und Hochqualifizierte aus Bulgarien. Wir haben einen echten Brain Drain, eine Elitenabwanderung, und wir diskutieren dauernd über die paar Roma, die da nach Deutschland kommen. Das ist absurd.
Doch auch diese Menschen sollten möglichst schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden und müssen Hilfe erhalten, sagen auch die Kommunen.
Selbstverständlich darf eine Kommune die Menschen nicht verhungern lassen. Das heißt, wir müssen uns kümmern um das Existenzminimum und Unterbringung und auch um die Kinder.
Deshalb fordert der Städte- und Gemeindebund einen Sozialfonds, finanziert vom Bund und der EU.
Worauf gründet die Freizügigkeit für EU-Bürger und welche Arbeitnehmerrechte sind damit verbunden? Zentrale Fragen und Antworten zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Der angeblich geplante Wechsel von Ex-Kanzleramtsminister Pofalla in den Vorstand der Deutschen Bahn ruft weiter Protest hervor. Der Verband der Privatbahnen warnte, die Personalie torpediere den Wettbewerb auf der Schiene. Auch das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen äußerte sich kritisch. Die Organisation Transparency Deutschland forderte, Pofalla solle seinen Sitz im Bundestag aufgeben, wenn er zur Bahn wechsle.
Ob Ex-Kanzleramtsminister Pofalla demnächst hier im Berliner Bahntower ein Vorstandsbüro bezieht, knapp einen Kilometer von seiner alten Arbeitsstelle im Kanzleramt entfernt, ist weiter offen. Weder die Bahn noch Pofalla wollten den Wechsel heute bestätigen. Die Opposition im Bundestag ist trotzdem alarmiert. Die Grünen zweifeln an Pofallas Eignung.
Also seine Bahnqualifikation kenne ich nicht. Die ist mir jetzt auch bislang überhaupt bei Kollegen von der CDU, CSU eher verborgen geblieben in den letzten Jahren.
Und für die Linke hat der Wechsel etwas Anrüchiges.
Der Bund ist alleiniger Eigentümer der Deutschen Bahn. Und dann direkt dorthin zu wechseln, dann direkt einen Posten zu schaffen, das ist, wie gesagt, mehr als ein Geschmäckle. Das ist Postenschacherei, nichts anderes.
Sollte sich Pofallas Wechsel zur Bahn bestätigen, wäre er der dritte enge Mitarbeiter Merkels, der zum Lobbyisten eines Industrieverbandes oder Unternehmens wird. So wechselte die frühere Staatsministerin Müller bereits 2008 zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Ex-Staatsminister von Kleden, ist seit Ende 2013 beim Autokonzern Daimler. Damit sich so die Wirtschaft nicht Insiderwissen der Regierung zunutze machen kann, verlangt Transparency Deutschlands längere Übergangsfristen.
Wir wünschen uns eine qualifizierte Karenzzeit von 3 Jahren.
Für eine Karenzzeit will sich auch die Große Koalition stark machen, so steht es im Koalitionsvertrag. Für Pofallas etwaige Zukunft in der Wirtschaft allerdings fühlt sich das Kanzleramt nicht mehr zuständig.
Und da Herr Pofalla der Bundesregierung nicht mehr angehört, habe ich auch hier nichts zu erklären.
Aus Sicht der Bahn wäre ein Lobbyist Pofalla ein großer Gewinn, um vielleicht über seinen Zugang zur Kanzlerin mehr Geld für Streckenausbau und Streckensanierung zu erhalten. Dagegen fürchten die Privatbahnen, dass durch diese Personalie eine Verzerrung des Wettbewerbs auf der Schiene drohen könnte.
Die Späraffäre um den US-Geheimdienst NSA soll von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden. Dafür hat sich nach der SPD und der CSU jetzt auch der Geschäftsführer der Unionsfraktion, Grosse Brömer, ausgesprochen. Gefordert wird ein solcher Ausschuss schon länger von den Oppositionsparteien. Linkspartei und Grüne haben aber allein nicht genug Sitze, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. In Kambodscha sind die Arbeitskämpfe in der Textilbranche eskaliert. Bei Zusammenstößen in der Hauptstadt Phnom Penh wurden mindestens 3 Menschen getötet und mehrere verletzt, als Polizisten auf Demonstranten schossen. Die Fabrikarbeiter streiken seit Tagen für einen höheren Mindestlohn. Der seit 28 Jahren autoritär regierende Premierminister Hun Sen lehnt eine Anhebung der Löhne ab. Mehr als 500.000 Kambodschaner arbeiten für internationale Modemarken. Der Textilsektor gilt als wirtschaftliches Rückgrat des verarmten Landes.
Brennende Blockaden, verwüstete Straßen. Die Proteste der Textilarbeiter in Kambodscha sind in Gewalt umgeschlagen. Am Morgen versuchen Demonstranten vor einer Textilfabrik eine Straßensperre zu errichten. Kambodschas Militärpolizei gibt zunächst Warnschüsse ab. Dann schießen die Beamten in die Menge. Panik bricht aus. Die Demonstranten werfen mit Steinen, Flaschen und Brandsätzen. Viele von ihnen werden verletzt und auf Motorrädern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Je mehr sie versuchen, uns zu stoppen, desto mehr werden wir kämpfen. Wir haben keine Angst. Wir geben nicht auf. Es ist nicht das erste Mal, dass Kambodschas Militärpolizei mit Gewalt den Protest von Textilarbeitern niederschlägt. Menschenrechtler sprechen von einer Einschüchterungstaktik. Der Textilsektor ist die wichtigste Exportindustrie des Landes. Die Frauen nähen für große Marken wie Adidas, Puma und H&M. Konzerne mit Milliardenumsätzen. Doch bei den Arbeiterinnen kommt davon nicht viel an. Viele sind auf Überstunden angewiesen, arbeiten 12, 14, manchmal 16 Stunden am Tag. Der Mindestlohn der Textilarbeiter, knapp 60 Euro im Monat. Sie fordern eine Verdopplung auf 120 Euro. Dabei werden sie von der politischen Opposition unterstützt, die selbst seit Wochen zu Protesten gegen die Regierung aufruft. Der Druck auf Kambodschas autoritären Machthaber Hun Sen wächst damit weiter.
US-Außenminister Kerry hat auch am 2. Tag seiner Nahostreise intensiv für neue Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern geworben. Am Abend kam er im Westjordanland mit Palästinenser Präsident Abbas zusammen. Zuvor hatte Kerry, wie bereits gestern, mit der israelischen Regierung gesprochen. Die USA wollen erreichen, dass sich beide Seiten auf einen Rahmenplan für Friedensverhandlungen einigen.
Eine Demonstration gegen den US-Außenminister in Ramallah. Diese Palästinenser sind gegen jeden Kompromiss mit Israel. Doch als sich John Kerry am späten Nachmittag mit Palästinenserpräsident Abbas trifft, geht es um genau das, um Kompromisse. Die will er beiden Seiten abtrotzen. Kerry ist zum 10. Mal während dieser Mission in der Region. Einige Beobachter glauben, dass seine Hartnäckigkeit Erfolg haben könnte. Diesmal haben die Amerikaner ein echtes Interesse, den Konflikt zu beenden, weil sie eine neue Politik im Nahen Osten verfolgen, die sich auf den Iran konzentriert. Auch israelische Fachleute bemerken die neue Qualität der Verhandlungen. Kerry ist jemand, der ein Nein von beiden Seiten schlicht nicht akzeptieren wird. Selbst Israels Außenminister, der Hardliner Lieberman, mit dem sich Kerry heute früh traf, erklärte, man müsse den Amerikaner unterstützen. Kerry selbst sagte bereits gestern bei einer Pressekonferenz mit Premier Netanyahu, was er will. Ich werde mit beiden Seiten daran arbeiten, ein Rahmenabkommen herbeizuführen, das die Richtlinien für den endgültigen Friedensvertrag vorsieht.
Dieses Abkommen will Kerry bereits Ende Januar vorstellen. Der amerikanische Außenminister hofft, dass damit der Friedensprozess unumkehrbar wird. Doch es besteht die Gefahr, dass entweder Bomben oder immer neue Forderungen von beiden Seiten Kerrys Bemühungen zunichte machen und die Region dann erneut in Gewalt versinkt.
In der westirakischen Provinz Anbar gehen die Kämpfe zwischen sunnitischen Extremisten und Regierungssoldaten weiter. Am Mittwoch hatten Al-Qaida-Kämpfer die Provinzhauptstadt Ramadi sowie Fallujah angegriffen. Noch immer sollen sie die Kontrolle über einige Viertel in den beiden Städten haben. Nach unbestätigten Meldungen wurden allein heute 62 islamistische Aufständische getötet. In der Unruhe-Provinz sollen außerdem 32 Zivilisten ums Leben gekommen sein.
In Ägypten sind bei Zusammenstößen zwischen Anhängern der Muslimbrüder und Sicherheitskräften mindestens 6 Menschen getötet worden. Nach dem Freitagsgebet waren landesweit erneut Demonstranten auf die Straße gegangen, unter anderem in Kairo und Alexandria. Sie protestierten gegen den Sturz des radikal-islamischen Präsidenten Mursi. Die Regierung hatte die Muslimbrüder vorige Woche als Terrorgruppe eingestuft. Tausende Mitglieder und Anhänger sind im Gefängnis.
Die italienische Marine hat im Mittelmeer innerhalb von 24 Stunden mehr als 1.000 in Seenot geratene Flüchtlinge gerettet. Allein in der vergangenen Nacht nahmen Militärboote südlich der Insel Lampedusa 823 Männer, Frauen und Kinder auf. Sie stammen aus Afrika und Asien und wurden nach Augusta auf Sizilien gebracht. Bereits in der Nacht zuvor hatte die Marine mehr als 200 Bootsflüchtlinge gerettet.
In Euskirchen nahe Bonn hat es heute auf einem Gelände zum Recyceln von Bauschutt eine schwere Detonation gegeben. Dabei kam ein Baggerführer ums Leben. 13 Menschen wurden verletzt, 2 von ihnen schwer. Nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes war vermutlich eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg Ursache. Die Druckwelle verursachte erhebliche Schäden in umliegenden Gebäuden.
Vor dem Krankenhaus im französischen Grenoble haben sich heute zahlreiche Fans von Michael Schumacher versammelt. Mit Plakaten und Fahnen gratulierten sie dem schwer am Kopf verletzten früheren Formel-1-Weltmeister zu seinem 45. Geburtstag. Er liegt seit seinem Skiunfall am Sonntag im künstlichen Koma. Sein Gesundheitszustand ist offenbar unverändert kritisch.
Eine riesen Ferrari-Fahne haben sie mit nach Grenoble gebracht. Mehr als 100 Fans von Michael Schumacher wollten an seinem Geburtstag in seiner Nähe sein. Es sind vor allem Italiener. Einige sind sogar aus Rom in die französischen Alpen gefahren. Wir sind hier, um Michael Schumacher wissen zu lassen, wie sehr wir ihn lieben. Wir werden nie vergessen, was er für Ferrari und für uns Tifosi getan hat. Ich habe kein Gefühl der Angst, denn er ist ein wahrer Champion. Er wird das überstehen, er wird das schaffen. Nein, Angst um ihn habe ich nicht. Irgendwann wurde es der Klinikleitung dann aber doch zu viel. Als Fans Geburtstagsgeschenke übergeben wollten, räumte die Polizei das Krankenhausfoyer. Neuigkeiten zum Gesundheitszustand des ehemaligen Formel-1-Piloten drangen nicht nach außen. Es gilt damit wohl immer noch, was vorgestern gesagt wurde, Schumacher liegt im künstlichen Koma. Der Zustand kritisch, aber stabil. Die Aufmunterung der vielen Fans, ein Zeichen der Anteilnahme für seine Frau, seinen Bruder Ralf und den Vater, die den Geburtstag an seiner Seite verbrachten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 4. Januar.
Tiefdruckgebiete lenken weiter milde Luft zu uns und sorgen für überwiegend wechselhaftes Wetter, auch in der kommenden Woche. Heute Nacht sind vor allem anfangs noch Schauer unterwegs. Im Norden können sie auch kräftig und teilweise gewittrig sein. Später ist es neben einigen Wolkenfeldern zum Teil klar. Morgen im Norden und Nordosten freundlich, auch mit längerem Sonnenschein. Im Südosten Bayerns und in Sachsen zum Teil föhnig. Sonst vom Südwesten bis in die Mitte zunehmend stark bewölkt und gebietsweise Regen. In der Nacht im Norden und Nordwesten stürmische Böen, an der Nordsee und bei Schauern Sturmböen. Morgen in der Nordhälfte teilweise frischer Wind, in den Hochlagen von Alpen und Erzgebirge Föhnsturm. Heute Nacht Tiefstwerte meist von 6 bis 2, am Alpenrand bis minus 3 Grad. Morgen werden in Oberschwaben 4, am Niederrhein und bei Föhn 10, 11 Grad erreicht. Die Aussichten. Am Sonntag wechselhaft, vorübergehend etwas kühler. In der Westhälfte im Laufe des Tages häufiger Sonne. Montag und Dienstag wieder deutlich milder, dabei teils dichte Wolken und Regen, teils freundlich.
Ingo Zamperoni ist um 21.45 Uhr wieder für Sie da mit diesen Tagesthemen. Umstrittene Pläne, Empörung über Pofallas möglichen Wechsel zur Bahn und Genesungswünsche aus aller Welt. Hunderte Fans gratulieren Schumi zum Geburtstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.